Willkommen bei Generation Gesundheit,
dem Podcast von Hashtag Gesundheit.
Wir sind
Frederike
und Timo
und greifen hier aktuelle Gesundheitsthemen auf
und erklären euch diese leicht und verdaulich.
Dazu quatschen wir mit Profis der Szene, mit Betroffenen
und natürlich mit euch.
Warum sind dann die Führungsschicht in dem Gesundheitswesen fast komplett weiß?
Ja, ein unfair erkennbares Thema der heutigen Folge ist, Frederike.
Ja, oh, schwieriges Thema, wichtiges Thema.
Weißt du, welches Bild mir in den Kopf kommt, wenn du das Lied jetzt anmachst? Das Bild, das vor ein paar Tagen durchs Internet kursierte.
Das Bild mit dem weißen Mann, der auf den Schultern eines schwarzen Mannes hängt?
Ja, ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt die Proteste waren, ob das auch
in
Washington D.C. war?
In London.
Sorry. So ein Zeichen der Menschlichkeit, ne? Und in dieses schwierige Thema einzusteigen, ist gar nicht so leicht. Rassismus ist eigentlich schon, es klingt doof, wenn man Dauerbrenner sagt, aber ist immer zugegen, ist immer Thema, nur man vergisst es immer wieder, wenn es gerade nicht kritisch ist.
Ja.
Wenn gerade nichts passiert, dann muss das auch politisch, gesellschaftlich nicht besprochen, gelöst werden,
ja,
das Problem.
Also
aber
ich find,
es besteht.
Ja, und ich finde es total wichtig, dass wir uns endlich alle mit Rassismus beschäftigen. Und ich habe jetzt mich in den letzten Wochen sehr viel damit beschäftigt, weil ich auch erst durch diese ganze Black Lives Matter Bewegung erstmal realisiert habe, wie krass präsent Rassismus auch in Deutschland ist und was für ein Alltagsrassismus es gibt. Und ich finde, alle Menschen, ich habe irgendwie so mal was gelesen, was ich sehr klug fand. Ich finde, alle Menschen, die gerade sagen, ja gut, es ist jetzt auch irgendwie ein Modethema und es reicht auch, die sind halt privilegiert, ne? Also ist halt schön, dass so ein weißer Mensch sagen kann, ja gut, ich will da jetzt nichts mehr mit zu tun haben, das reicht auch. Das können halt schwarze Menschen oder People of Color halt leider nicht. Die müssen sich damit beschäftigen, weil sie betroffen sind. Und das finde ich extrem traurig. Und ich finde, wir Menschen, die weiß sind, die privilegiert sind, sollten sich damit beschäftigen und sollten ihren eigenen Rassismus hinterfragen und schauen, wie man die Welt, wie Black Eyed Peas so singt, zu einem besseren Ort machen kann.
Ja, und ich hatte ja im Vorgespräch schon von einer Geschichte erzählt, in der mir so ein Alltagsrassismus auch aufgefallen ist in meiner Nachbarschaft. Mir ist aber auch während des Interviews und so in dieser ganzen Zeit, während wir dieses Interview jetzt vorbereitet haben und diese Folge, aufgefallen, dass du auch mir sagst, du hast dich sehr viel damit beschäftigt, aber du hast Freunde und Bekannte und Vorbilder teilweise auch, von denen du Bücher liest, Podcasts hörst, die noch viel mehr dazu machen.
Mhm.
Und das ist so krass für mich vorzustellen, weil ich mich nicht so sehr damit beschäftige wie du.
Mhm.
Und ich mich jetzt gerade in unsere Hörerinnen und Hörer reinversetze und so denke, ja, wir nehmen uns sehr viel raus dabei, uns einfach damit nicht beschäftigen zu wollen, zu müssen, zu können, weil wir keine Zeit haben oder auch keine Lust. Und das macht das Thema so brandgefährlich, ne?
Ja, vor allen Dingen, also genau was du ansprichst, ich unterstelle ja niemanden, auch so dir nicht, auch mir nicht und auch vielen Hörerinnen und Hörern, ich unterstelle niemanden, dass hier jemand ein Rassist offensichtlich ist, so, ne? Man geht halt so mit so einer Meinung durch die Welt, so, ja, also ich sehe keine Farben, für mich sind alle Menschen gleich, aber genau da fängt halt das Problem an, weil man halt nicht schaut, wo es Rassismus gibt und wo man vielleicht in seinem eigenen Kopf rassistische Denkmuster hat. Und das ist halt so das Gefährliche daran, dass man es halt nicht hinterfragt und nicht schaut, was kann man da Besseres zu beitragen. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir heute die Maria interviewt haben, die halt jemand ist, der sich damit lange beschäftigt, die selber ein Teil da irgendwie von ist, weil sie ein Kopftuch trägt, weil sie People of Color ist und weil nicht wir zwei weiße Menschen jetzt da sitzen und euch irgendwie erklären wollen, wie es richtig geht, sondern weil wir halt jemanden sprechen lassen aus der Community heraus und das finde ich sehr wichtig. Maria ist eine ultra schlaue, coole, smarte Frau und ich finde es richtig cool, dass wir sie zum Interview gewinnen konnten.
Du. Das war dein Verdienst und darüber bin ich auch sehr froh, weil bei mir ist das Thema, wie gesagt, nicht so sehr präsent wie bei dir und ich bin froh, dass wir da als Team die richtigen Leute sprechen und finden.
Ja.
Und mit ihr hat es wirklich Spaß gemacht, deswegen.
Total.
Ich würde jetzt einfach mal ins Interview reinspringen, danach vielleicht nochmal.
Ja, Leute, hört euch das Interview an. Es ist einer der wichtigsten Interviews, die wir jetzt gemacht haben, bis jetzt für mich jedenfalls und genau. Viel Spaß mit dem Interview mit Maria.
Nachgefragt.
Hallo Maria,
Ich freue mich total, dass wir heute mit dir über das Thema Rassismus im Krankenhaus sprechen dürfen. Das Thema Rassismus und Diskriminierung ist ja gerade aufgrund Black Lives Matter aktueller denn je so und total wichtig, dass wir das endlich behandeln. Du bist Medizinstudentin, trägst auch Kopftuch, sodass ich annehme, dass du zum Islam angehörst, richtig?
Ja.
Okay, und du kommst aus Syrien, hast du mir gerade schon erzählt, lebst seit 2012 in Deutschland. Und mir haben ganz viele gesagt, dass wenn wir über Rassismus im Gesundheitswesen sprechen wollen, dass wir auf jeden Fall dich befragen sollen, weil du da die Expertise hast und uns da weiterhelfen kannst. Deshalb jetzt meine Frage an dich. Erzähl doch mal ganz kurz darüber, warum bist du genau der Profi für das Thema? In was engagierst du dich? Wie stehst du zum Thema Rassismus und Diskriminierung genau?
Ich engagiere mich sehr für die Menschenrechte in Deutschland und auch für das Thema Rassismus generell in der Gesellschaft, also gegen Rassismus meine ich, aber auch spezifisch im Gesundheitswesen, weil ich ja im Gesundheitswesen tätig bin. Seit ein paar Jahren bin ich in den verschiedenen NGOs tätig, auf lokalen Ebenen, nationaler Ebene, wie die BVMD zum Beispiel. Da war ich die Bundeskoordination von der AG Medizin Menschenrechten für anderthalb Jahren. Und jetzt auf internationaler Ebene bin ich bei der International Federation of Medical Students Organization seit zwei Jahren tätig, als General Assistant für ihre AG Medizin Menschenrechte auch. Und dort, also generell in diesen Organisationen, beschäftigen wir uns mit den Themen, die medizinischen Bezug haben, aber auch gleichzeitig menschenrechtlich brisant sind.
Kannst du da mal Beispiele nennen, was es genau ist? Welche Themen?
Genau, also wie Diskriminierung im Gesundheitswesen, das ist ein großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir beschäftigen uns auch zum Beispiel mit Attacks on Healthcare, Attacken, also Angriffe auf gesundheitliche Einrichtungen, auch medizinisches Personal, Female Genital Mutilation und wie das praktiziert wird, wechsle ich noch schon jetzt auf Englisch, aber ich meine, genau, überall auf der Welt, mentale Gesundheitsstigmatisierung. Wir haben, also es ist sehr weit gefächert, was wir behandeln, weil das gehört ja zum alltäglichen Leben. Und als Mediziner und Medizinerinnen sehen wir auch unsere Verantwortung darüber, dass wir darüber reden und das alles ansprechen, weil es gehört auch sehr stark zu unserem Beruf.
Ein Grund, warum wir, also ich klinge mich jetzt mal ein in die Vorstellung von dir. Hi Maria. Ein Grund, warum wir darüber reden, ist ja durchaus auch die aktuelle Situation rund um die USA, die gerade ein massives Problem hat. Und wir in Deutschland können uns ja glücklich schätzen, dass das nicht so groß ist. Trotzdem wird hier demonstriert. Black Lives Matter ist auch hier aktiv. Wir sitzen gerade in Berlin. Ich glaube, du sitzt in Baden-Württemberg. Ist das richtig?
In Frankfurt.
Okay. Ja, und es ist eben spannend für mich, das Thema Rassismus und Diskriminierung im Gesundheitswesen, hatte ich bisher null Berührungspunkte. Und jetzt wird man auf einmal vor so eine Situation gestellt, wo man sich damit konfrontiert sieht. Und ich glaube, das geht vielen Hörerinnen und Hörern ähnlich, dass sie gar nicht greifen können wirklich, wenn sie noch nicht selbst die Erfahrung gemacht haben natürlich. Mhm. Vielleicht kann man das den Hörerinnen und Hörern irgendwie mal näher bringen, warum es wichtig ist, vor die eigene Haustür zu gucken, also abseits von den Problemen in den USA auch, um diese Probleme zu erkennen und auch Maßnahmen dagegen zu ergreifen.
Ja, also ich finde das, ja, genau alles, was du gesagt hast, ist 100% richtig und auch sehr wichtig. Vor allem, wie viele Leute jetzt demonstrieren auf den Straßen gegen Rassismus, aber die beziehen sich die ganze Zeit, oder die meisten beziehen sich die ganze Zeit auf die USA. Und uns ist es nicht so ganz bewusst und auch klar, wie präsent Rassismus in der deutschen Gesellschaft ist und auch wie andere Formen von Rassismus als in den USA wir hier in Deutschland haben. Also ich war vor ein paar Tagen in einer Lecture, auch Online-Lecture, und ein der Sprecher hat gesagt, das zitiere ich jetzt auch, dass in USA ist es sehr wahrscheinlich, also viel mehr wahrscheinlicher als in Deutschland, durch Police Brutality, also Polizeigewalt, als schwarzer Mensch zu sterben. Das ist richtig, aber hier in Deutschland ist es sehr unwahrscheinlich, als schwarzer Mensch eine Führungsposition zu bekommen. Das ist eine andere Art von Rassismus, aber die existiert bei uns hier in der Gesellschaft und die, vielleicht ist es auch deswegen gefährlicher, weil die nicht so klar zu sehen ist, weil die subtiler ist für die gesamte Bevölkerung. Wenn wir hier auf der Straße jetzt nicht keine schwarzen Menschen sterben sehen, das heißt nicht, dass sie auch in ihrem alltäglichen Leben stark beeinträchtigt werden von verschiedenen Faktoren. Genau, und das ist quasi generell, was die Gesellschaft angeht, aber das ähnelt sich auch im Gesundheitswesen. Bei uns im Gesundheitswesen, es gibt nicht so viele Rassismus-Erscheinungen, sage ich jetzt mal, oder Fälle, wo du sagst, oh, das ist so deutlich Rassismus. Die kommen immer wieder vor und die sind auch schnell zu lösen oder auch schnell anzusprechen, weil die auch so deutlich sind. Zum Beispiel der hessische Arzt. Vor ein paar Jahren, der gesagt hat, und auch so auf einem Plakat in seiner Praxis, das ganz deutlich geschildert hatte, dass er keine muslimische Frauen mit Kopftüchern, Patienten ohne grundlegenden Deutschkenntnisse und ich zitiere, islamische Familien mit mehr als 5 Kindern behandeln wird.
Wow.
Das ist deutlich Rassismus. Das
Das ist
haben wir gesehen.
deutlich, ja.
Ja, darüber ist
Aber sonst sehr subtil
viele Menschen wissen
anscheinend.
das nicht. Das ist wahr.
Kannst du mir noch
Genau.
mal ganz kurz mir und den Hörerinnen und Hörern erklären, Rassismus, Diskriminierung, inwiefern man da einen Unterschied machen muss, also in der Form jetzt im Gesundheitswesen?
Okay, also Diskriminierung generell ist alle Formen von der Beeinträchtigung, die einem Menschen passieren können, wenn der Grund dafür ist, also zum Beispiel entweder Hautfarbe, Religion, Herkunft, Ethnizität, Sexualität, Gender Identity. Das ist generell Diskriminierung. Unter Diskriminierung fallen verschiedene Formen von Diskriminierung. Da gibt es Rassismus, wenn es aufgrund von der Hautfarbe oder des Aussehens, es muss nicht jetzt Hautfarbe sein, Aussehens oder Verbindung mit einer bestimmten Menschengruppe aufgrund des Aussehens, das ist dann halt Rassismus. Da gibt es Sexismus, das ist eine Form von Diskriminierung aufgrund von dem Gender. Es gibt Homophobie und Transphobie aufgrund von dem Gender Identity und von der sexuellen Orientierung wird dann diskriminiert. Das ist eine Form von Diskriminierung. Also ich habe gesagt, da gibt es ja diesen deutlichen Form, den wir sehen können und erkennen können. Und dann gibt es ja auch den subtileren, was wir so nennen als Implicit Bias. Das ist ein sehr häufig verwendeter Begriff in dem Feld. So Bias ist dann dieser Vorurteil, die wir haben. Also alle Menschen haben Vorurteile in sich, weil wir alle in einer oder anderen Gesellschaft aufwachsen. Und das gehört ja dazu. Aber implicit bias ist dieses unbewusste Vorurteile, die wir alle haben. Und die sind deswegen gefährlicher, weil wenn die das tun die auch, also wenn die klinischen Entscheidungen und Behandlungen von den Medizinern beeinträchtigen oder beeinflussen, sage ich jetzt mal, was jeden Tag passiert, werden sie nicht sofort erkannt. Und das Problem wird dann nicht so deutlich gesehen wie der offensichtliche Form von Rassismus. Obwohl die Gesundheit, die Qualität der Gesundheitsversorgung und das Leben von den Patientinnen und Patientinnen, wird dadurch beeinträchtigt.
Also ich finde die Beispiele, die du nennst, jetzt auch gerade mit diesem Arzt, der einfach sagt, er würde keine islamischen Frauen behandeln oder was das für eine Scheiße soll, so, das ist krass so. Kannst du uns vielleicht mal so Beispiele nennen, wo Menschen im Krankenhaus Rassismus erfahren? Also ich stelle mir da sowohl die Patientinnenperspektive vor, als auch die Personalperspektive. Wo siehst du beim Personal, wenn ich jetzt als Ärztin oder wenn du jetzt als Ärztin arbeiten möchtest, wo siehst du da Rassismus? Also wann passiert sowas?
Also das fängt auch von erstmal Stellenvergabe an. Wie komme ich erstmal zum Medizinstudium? Da gibt es sehr viele verschiedene Faktoren, die dann auch Laufbahn beeinflussen, um überhaupt diese highly sought after Position zu erlangen. Viele Leute kommen von Disadvantages, weil sie halt zu diesen Menschengruppen gehören und deswegen auch überhaupt nicht da reinkommen. Das ist das Erste. Zweitens, also als Patienten kommen, wie gesagt, dieses entweder ich behandle dich nicht, das ist das allergrößte Rassismusform, was wir in einem Gesundheitswesen überhaupt sehen können, weil das widerspricht alles, wofür Medizin und Mediziner stehen. Und dann vielleicht auch andere subtilere Formen, wie ich mit Schmerzmedikation wird später gegeben, weil ich dieser Frau jetzt nicht glaube, dass sie Schmerzen hat. Oder ich habe eine Fehldiagnose gemacht, weil ich die Beschwerden von diesem Patienten nicht geglaubt habe, weil er, ich denke, schwarze Menschen übertreiben gerne ihre Symptome. Okay. Und das sage ich mir, also zum Beispiel als Mediziner sagt man das auch nicht so, auch, oder redet man mit sich selbst nicht so, sondern glaubt man einfach nicht oder glaubt man spät oder denkt man halt so subtil darüber, okay, ich gucke einfach, ich glaube diese Person nicht, aber fragt man sich nicht, warum glaube ich diese Person nicht? Und das dann widerspiegelt sich danach in den gesundheitlichen Outcomes von den Patienten, ohne dass die Mediziner selber darüber wissen, wie sie dazu beigetragen haben. Dass zum Beispiel diesen Patienten eine Fehldiagnose hat und deswegen vielleicht sein Leben aufs Spiel gesetzt wurde, weil ich einen implicit unconscious bias habe über die Menschengruppe, die der Patient dazu gehört. Aber zum Beispiel als jetzt also als Ärzte, als Pflegekräfte und Ärztinnen auch in dem System, da gibt es ja auch zum Beispiel sehr viele Rassismusformen. Also wenn jetzt keine Stellung gegeben wird, weil ich jetzt ein Kopftuch trage. Das wird auch nicht so offensichtlich gesagt, aber man kriegt einfach eine Absage. Warum? Ja, keine Ahnung. Oder gerade zum Beispiel in der Chirurgiefeld, es ist sehr berühmt, dass es halt nicht so frauenfreundlich ist wie alle vielleicht andere Felder. Selber alle Erfahrungen, die ich mit Chirurgen und Chirurgen gemacht habe, haben da dagegen gesprochen. Aber diese Aussage, dass es halt, wenn du Familie und Beruf vereinbaren willst als Frau, musst du dann halt nicht in den Chirurgie gehen, weil die dann dafür kein Verständnis haben, kommt auch nicht von nix. Also es muss irgendwie ein Grund dahinter stehen. Ja. Und auch da gibt es sehr viele Erfahrungen im Internet zu lesen, wie die Frauen das schildern. Deswegen kann ich jetzt aus persönlichen Perspektive nicht so viel dazu erzählen, aber ich kenne sehr viele Leute, die dann halt mehr dazu erzählen können. Aber generell die Frage, ist man zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch oder beim Bewerbungsgespräch oder als Frau, will man eine Familie haben oder will man keine Familie haben? Und das ist überhaupt noch ein Thema in Deutschland in 2020 ist, dass die Familie nur die Verantwortung von der Frau ist und deswegen, wenn man Karriere machen will im medizinischen Bereich oder auch in anderen Bereichen, das ist nicht nur im Gesundheitswesen, das ähnelt auch allen Sektoren der Gesellschaft, dann muss man halt, die Frauen müssen dann halt beeinträchtigt werden deswegen. Das ist so eine Form, die wir sehr häufig sehen. Aber auch andere Formen wie In den unteren Stufen von dem Gesundheitswesen sehen wir schon Diversität, sehen wir sehr viele verschiedene Hautfarben und Religionsangehörigkeiten und LGBTQI-Community-Personen. Jetzt nicht so, klar sind dann halt nicht die Mehrheit, aber auf jeden Fall sehen wir schon eine gewisse Diversität. Aber das sehen wir nicht in den Führungspositionen und zwar gar nicht. Und das ist dann halt eine Frage, warum? Warum sind dann die die Führungsschicht in dem Gesundheitswesen fast komplett weiß? Und wenn die auch da oben stehen und da keine andere Person of Color oder Person of Other Gender Identity oder Person of Other Religionsangehörigkeit da oben mitsteht und mitredet, dann werden die Probleme und die Belange von diesen Gruppen nicht auch gehört oder auch angesprochen, wenn die nicht da nach oben kommen.
Klar.
Das ist auch so über das Personal zu reden, genau.
Es sind jede Menge Beispiele jetzt gewesen, ne? So, also wir können ja noch mal kurz zusammenfassen vielleicht. Also mich hat vor allem das Beispiel gerade geschockt von dem Arzt, den du genannt hast, das war ja eine Praxis, aber auch die Beispiele im Krankenhaus. Ich kannte das Vorurteil gegenüber der Chirurgie noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen medizinischen Fachbereichen ganz ähnlich abläuft, dass einfach gewisse subtile, wie du es nennst, implicit bias Vorurteile bestehen, dass man im Unterbewusstsein vielleicht auch gar nicht wahrnimmt, so als Arzt, Ärztin, dass man diskriminierend Stellen vergibt oder zum Beispiel kommuniziert. Das ist jetzt das Personal aus ärztlicher Sicht. Hast du Erfahrungen aus der Sichtweise von
nichtärztlichem Personal, das heißt Pflegetherapieberufe. Gibt es da im Bereich der Notaufnahme oder der Physiotherapie vielleicht auch sowas wie ein Implicit Bias oder Leute, die nicht behandelt werden, wo, behandelt werden oder schlechter behandelt werden?
Also zuerst mal zur Frage Personal. Sie wissen schon, dass es, wenn je runter man in der Hierarchie geht, dass die Erfahrungen schlimmer und schlimmer werden. Das heißt, ich zum Beispiel als Medizinstudierende in einem Jahr als Ärztin kann ich mich noch glücklich schätzen, sage ich jetzt das auch sarkastisch. Weil meine Erfahrungen könnten viel schlimmer sein, wenn ich zum Beispiel eine Pflegekraft bin oder also in der Hierarchie noch runterstehe. Erstmal das Konzept, dass es überhaupt eine Hierarchie steht, ist ja sehr problematisch. Ist ja klar. Aber dann sehen wir auch, wie die sexistischen Erfahrungen zum Beispiel oder rassistischen Erfahrungen noch deutlicher und mehr zum Vorschein kommen und mehr eher unsubtil werden, wenn sie dann halt, wenn die Betroffenen jemand, also Pflegekräfte sind und nicht zum Beispiel Ärztin, also wenn eine weibliche Pflegekraft dann halt die Betroffene ist und nicht eine weibliche Ärztin. Genau, also aber so Erfahrungen, so Beispiele konkret, das ist auch so ein bisschen das Problem in Deutschland, dass es da keine Datensammlung darüber gibt, dass da keine Forschung betrieben wird, dass das Problem gar nicht angesprochen wird, dass gar nicht anerkannt wird, dass wir überhaupt ein Problem haben. Man kriegt auch Aussagen, wenn zum Beispiel man einen Sexismus-Workshop an der Uni organisieren will, man kriegt zu so sagen, ja, das ist aber nicht so relevant hier, wir haben kein
Was?
Sexismus-Problem.
Wo willst du
Ja,
das
also
wissen, muss man dann
das Ding
antworten? Ja.
ist, ja. Das ist ja auch genau dieses Problem, was wir hier in Deutschland haben. In den USA zum Vergleich, ja, sie haben das Rassismusproblem, aber wenigstens sprechen sie darüber. Wenn sie sagen, sie ganz genau, zum Beispiel jetzt in den Covid-Pandemie, die haben auch alle ihre Daten über die Betroffenen Race and Sex disaggregated gesammelt. Das
Ja,
heißt,
okay.
genau, also Gender und Rasse, weil also Rasse ist ein Konzept, aber unterschiedlich. Die haben dann also differenziert, wer dann betroffen war und warum mehr von dieser Menschengruppe waren betroffen als die anderen. Hier in Deutschland haben bestimmt jetzt diese Daten, jetzt spreche ich nicht über Covid, aber generell Rassismus wird nicht als Problem anerkannt. Deswegen werden keine Daten gesammelt, keine Forschung getrieben und auch Patienten sind nicht ermutigt, darüber zu reden, was sie erfahren. Weil wenn der Patient sagt, oh, ich habe eine rassistische Erfahrung gemacht und dann sagen, oh, das ist ein Einzelfall. Ja, wir haben das Problem wirklich hier in Deutschland nicht, weil sonst, ich finde ja hier nichts, was es darüber spricht und keine wissenschaftliche Arbeit, keine Datensammlung, nichts. Das ist so das Problem, aber wir wissen schon als Leute, die im Gesundheitswesen tätig sind, wir sehen so kleine Sachen, also das Ding ist, man muss auch selbst reflektiert sein, genug, um das auch zu erkennen. Das ist auch nicht leicht. Im Studium kriegen wir das nicht beigebracht. Im Studium wird uns einfach nur gesagt, ihr müsst alle Menschen behandeln, gleich behandeln, neutral gegenüber allen sein und tschüss. Aber das ist nicht so leicht zu machen. Das muss beigebracht werden, das muss gelernt werden, das muss geübt werden. Und das wird nicht gemacht. Und vielen Medizinern fehlt einfach dieses Reflexionsbereitschaft, um zu denken, wie handelt mein Kollege, warum habe ich jetzt gerade so entschieden? Warum habe ich jetzt dieser Frau keine Schmerzmedikation gegeben, obwohl der Mann gegenüber, also in dem anderen Zimmer, noch weniger Schmerzskala angegeben hat?
Ja, krass.
Also diese Reflexionsbereitschaft erstmal fehlt. Die Trainings, die uns die Skills beibringen sollten, wie wir uns darüber reflektieren sollten, fehlen. In dem Studium und auch in der Weiterbildung, weil das ist ein
Verstehe.
kontinuierliches Prozess. Und auch das Anerkennen von der Problematik, Forschung darüber zu machen, Daten zu sammeln, Policies darüber zu schreiben, um halt das gezielt anzusprechen. Dieser ganze Prozess fehlt von Anfang an. Und diese ganzen, die Efforts, die jetzt vielleicht im Raum stehen, die sind von Einzeltäter da, also von studentischen Organisationen, von aktive Mediziner, die in den Advocacy-Bereich oder in den menschenrechtlichen Bereich aktiv sind, aber da gibt es keinen concentrated Bevölkerungsbewusstsein darüber, wie wichtig das ist und wie gefährlich es ist, vor allem wenn es um Leben und Tod geht. Ja. Weil im Gesundheitswesen ist es ja auch keine Ausnahme, also das die Rassismus, Diskriminierung, das kommt von der Gesellschaft, das passiert überall in allen Sektoren. Aber es ist deswegen gefährlicher, prägnanter und präsenter im Gesundheitswesen, weil es geht um Leben. Es geht um Leben und Tod. Und wir wissen auch nicht, wie schlecht oder wie schlimm die Menschen davon beeinträchtigt werden, wenn wir auch überhaupt darüber nicht reden.
Ja, verstehe. Jetzt hast du gesagt, es gibt Leute, die sagen, ja, Rassismus, Sexismus, das gibt's bei uns im Krankenhaus nicht. Ist ja auch klar, das sagen genau die, die wahrscheinlich weiß sind und damit nicht beeinträchtigt werden, die kennen keine Rassismuserfahrung. Da sind es wahrscheinlich noch Männer, dann kennen sie auch gar keine Sexismuserfahrungen. Und dann sagen sie das einfach so unreflektiert, ohne irgendwie groß darüber nachgedacht zu haben, weil sie halt nie davon betroffen waren. So, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir Hörerinnen und Hörer haben, die in diesen Führungspositionen sind und die Möglichkeit hätten, was zu ändern. Was würdest du denen raten? Also was kann man als alter weißer Mann oder als weiße Frau auch, was kann man tun?
Also ich würde erstmal sagen, den Raum beschaffen für die Betroffenen, dass sie aussprechen, dass sie laut und proud sagen, was sie erlebt haben. Und dabei sehr wichtig, das kommt sehr viel da, vor, dass wenn die Führungsposition Menschen da in dem Raum auch mit sind und mithören, dass sie schnell defensiv werden, dass sie schnell das als persönliche Attacke sehen, dass sie schnell zu diesem White Guilt Defensivität zeigen. Hier geht es nicht darum, jemanden zu beschuldigen. Und hier geht es nicht darum, zu wissen, oh, wer hat das Ganze angefangen? Das ist ein systemisches Problem. Und wir alle tragen dazu bei und wir alle müssen dagegen kämpfen zusammen. Deswegen erstmal den Raum beschaffen für die Betroffenen, dass Patienten und auch Leute im Gesundheitssystem tätigen, darüber zu reden. Zweitens, die Trainings, die Skills den Medizinern und den Medizinstudenten beizubringen, wie sie sich selber mit ihren Vorurteilen, mit ihren Biases konfrontieren, wie sie selber über ihre eigenen Entscheidungen, über ihre eigenen Handlungen denken und das auch vielleicht nochmal drüber denken und nochmal nachdenken, weil es ist, wie gesagt, ein kontinuierlicher Prozess und das passiert nicht von einem Tag auf den anderen. Genau, und auch Awareness darüber zu beschaffen, erstmal belehren. Was heißt das, was das angeht? Nicht sofort sagen, nun, das habe ich hier nicht, weil, wie gesagt, du kannst also nicht davon betroffen sein. Also das heißt nicht, dass die anderen nicht davon betroffen sind. Sich belehren, sich darüber zu informieren, zu reden und dann halt den Change quasi zu supporten, zu unterstützen als Ally. Weil die Menschen in Führungspositionen haben die Macht, haben die Power, haben den Einfluss, die anderen Menschen nicht haben. Und wenn sie guten Allies sind zu den anderen, dann können sie zusammen viel besser und viel schneller Change bewirken als ohne.
Zum Thema Alltagsrassismus bei Personal. Was hältst du von sowas, wie wenn jetzt ein Arzt, ein Chefarzt, keine Ahnung, jetzt irgendwie wen Nachfolger sucht, wen einstellen sollte, dann wird er wahrscheinlich eher Max Mustermann einstellen als die Ärztin Özge Özil. So. Was kann man dagegen tun, um dagegen vorzugehen? Also was hältst du von sowas wie Bewerbungsverfahren, den Namen und die Persona irgendwie schwärzen oder Quoten oder siehst du da irgendwelche vernünftigen Möglichkeiten, um dagegen vorzugehen?
Erstmal Persona zu schwärzen oder halt anonyme Bewerbungsverfahren zu machen, im Sinne von, dass das halt die Personal generell, die Personalinformationen auszublenden und nur über die Qualifikation der Person zu entscheiden, ist ja ein erster Schritt. Es passiert nicht so häufig in dem Gesundheitswesen, vor allem, weil die Stellen werden so eins vergeben und da immer sagen die uns jetzt zum Beispiel, jetzt bin ich in dem so weit gekommen im Medizinstudium, dass sie uns beibringen, wie wir eine Bewerbungsmappe schicken sollten, wie wir ein Bewerbungsgespräch machen. Und da gibt es immer, dass wir halt ein sehr großes Foto von uns dabei haben, ein freundliches Foto, ein voll. Aber genau, auch in diesen Trainings wird nicht auch darüber erzählt oder gesagt, oh, vielleicht könnte ein Kopftuch dein Problem sein oder eine andere Hautfarbe könnte vielleicht vielleicht kein Foto dazu geben, wäre viel besser. Es gibt ja diese Studien in Deutschland, wurden schon gemacht und veröffentlicht, wie zum Beispiel jetzt Arbeitsstellen oder auch Wohnungsbesichtigungen davon beeinträchtigt werden, wenn jemand... Wenn Personen mit den gleichen Qualifikationen anders klingende Namen haben oder Kopftuch tragen oder ähnliches. Das kann ich mir vorstellen, also wir haben keine Daten über spezifisch das Gesundheitswesen, aber kann ich mir vorstellen, dass es auch genauso aussieht. Das ist aber, wie gesagt, der erste Schritt, obwohl es ist ein bisschen, wie gesagt, schwer umzusetzen. Zweitens, ist ein bisschen schwierig, die Frage, muss ich sagen. Es wäre schon gut, dass nicht nur eine Person über die Stelle entscheidet. Ja. Dass es quasi mehreren Personen da in dem Raum sitzen, vielleicht, und besser auch, wenn die Personen nicht alle weiß sind, wenn diese Committee quasi, divers ist und ganz grau ausgesprochen wird, warum will eine Person diese Person nicht haben? Mhm. Warum jetzt entscheidest du dagegen? Und dann, wenn jemand dann halt gezwungen wird, das auszusprechen, weil zum Beispiel er schwarz ist oder weil sie ein Kopftuch trägt, wird dann halt, ich glaube, dann wird dann auch klar sein, erstmal der Person selbst, warum er vielleicht jetzt die andere Person bevorzugt hatte. Zweitens kann man halt so diese Entscheidungen bedenken und auch darüber reflektieren. Also nicht nur eine Person komplett den Macht übergeben, sondern es muss eine diverse Committee da in dem Raum sein. Und auch lieber eine Committee, die nicht nur zum Beispiel alle so Chefärzte, die da sitzen, auch wenn sie jetzt divers sind, aber zum Beispiel ein Chefarzt, eine Pflegekraft wäre auch nicht schlecht. Mhm. Weil, wenn man einen Assistenzarzt jetzt oder eine Assistenzärztin jetzt anstellt, die haben jetzt mit allen zu tun, nicht nur mit dem Chefarzt. Und die medizinischen Qualifikationen sind dann ja die wichtigsten, klar, aber auch andere Rollen, andere Aspekte spielen hier eine Rolle.
Ja, super, ja, also Diversität ist ja immer gut. Ich hoffe, das kommt auch mal bei Männern an. Timo, hast du noch Fragen? Ich hätte noch zwei kurze Fragen, aber ich würde dir auch nochmal den Vortritt lassen.
Wir haben jetzt tatsächlich sehr viel über die Personalperspektive geredet, gar nicht über Patientinnen und Patienten. Ich möchte den Podcast auch nicht mehr allzu lang strecken. Also ich bin mir sicher und möchte das ja auch einmal nur adressieren, dass es auf Patientinnen und Patientenseite viel zum Thema Diskriminierung und Rassismus zu sagen gibt. Ich habe da vor allen Dingen an diese ganze Zeit von 2015, 2016 gedacht, als viele Menschen nach Deutschland geflüchtet sind und dann auch gesagt worden ist, ja, dann können ja auch Leute, die zu uns kommen, einfach in der Pflege arbeiten nach einer kurzen Einarbeitungszeit. Was einerseits natürlich den Pflegeberuf total entwertet. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch so ein strukturelles Problem, so wie du es sagst, in unserer Gesellschaft, dass vielleicht alte Menschen, sowohl Mann als auch Frau, im Krankenhaus liegen und vielleicht in der Kriegszeit oder Nachkriegszeit geboren sind und eine völlig defensive Einstellung haben und gar nicht offen gegenüber anderen Kulturen sind. Also das ist auch so ein Zeichen für ein systemisches Problem, was ich sehe, dass auch Patientenseite einfach gibt.
Genau. Das spiegelt dann halt der Gesellschaft dann wieder in den Krankenhäusern, weil die Patienten sind alle Teil der Gesellschaft. Und da gibt es immer einen oder anderen Patienten, der sagt, ja, ich will mich jetzt nicht von dieser Ärztin behandeln. Oder ein Medizinstudent hat einmal die Erfahrung erzählt, er war als Pflegepraktikant, das heißt, er war noch im ersten Semester des Studiums und er war im Raum mit einer Ärztin und der Patient wollte sich von der Ärztin nicht behandeln lassen, sondern von dem Herrn Doktor und hat auf ihn gezeigt. Und er war nicht mal ein Doktor, er war ein Pflegepraktikant.
Ja, krass.
Das ist so zum Beispiel von Patientenseiten. Es kommt wieder. Die Verantwortung generell in der Gesellschaft darüber zu reden, ist ja klar. Ja, es ist manchmal schwierig, und auch mit Respekt weiter den Leuten zu behandeln, wenn sie dich beleidigen oder wenn sie ein grundlegendes Problem mit dir als Person haben, ist schwierig. Und das muss auch eigentlich den Ärzten beigebracht werden, dass auch nach eine schlimme Erfahrung, eine rassistische Erfahrung gegenüber dir selbst von den Patienten auch diese Neutralität zu beharren, also zu beherrschen, ist auch nicht leicht. Das muss auch irgendwie geübt werden. Weil ich merke selbst, also ich sage es offen, es ist nicht dann immer so, andere Leute zu reden. Wenn jemand jetzt mir sagt, okay, ich will mich jetzt von einer Kopftuchträgerin nicht behandeln lassen, dann würde ich auch das persönlich nehmen. Also ich würde dann beleidigt und ich würde
Natürlich,
dann halt sagen,
natürlich.
okay, dann tschüss. Und wenn zum Beispiel, jetzt die einzige Ärztin auf Station bin und ich muss ihn dann behandeln, dann ich muss ganz klar sein, ganz mir gegenüber klar sein, dass ich ihn auch gleich medizinisch behandle und auch menschlich behandle wie die anderen Patienten und mich nicht davon jetzt ablenken lasse, weil ich habe auch diese Verantwortung als Ärztin.
Ja.
Und das ist auch nicht leicht.
Ja, das glaube ich dir. Aber irgendwie auch verständlich und zu Recht, wer so eine, also es ist ein bisschen hart zu sagen, wer so eine Scheiße von sich gibt, selbst schuld, so, ne? Also, aber du hast recht, ich finde deine Idee dahinter und da zu sagen, ja, trotzdem muss ich den gleich behandeln, ist sehr ehrenswert von dir.
Ich muss auch sagen, an dieser Stelle, da kommen sehr viele Erfahrungen auch von den LGBTQI-Community, wie die dann von den Patienten schlecht behandelt,
Ja.
wenn das in sehen ist oder wenn das zu erkennen ist, dass sie dieser Menschengruppe angehören. Da haben wir sehr viele, oder Transgender-People, also die haben auch sehr schlimme Erfahrungen gemacht. Und an dieser Stelle will ich auch euch danken, dass ihr erstmal den Raum beschafft, erstmal darüber zu reden überhaupt. Und wenn Leute, die den Podcast hören und selber persönlich Erfahrungen haben, dann vielleicht euch ansprechen, das wäre
Unbedingt.
toll, mehr darüber von den Betroffenen selbst zu hören.
Ja, unbedingt. Kurzer Aufruf, also wer davon betroffen ist und wer Rassismus- oder Diskriminierungserfahrung hat, melde sich bitte bei uns. Ich bin total dafür, da Raum für zu schaffen, voll gerne. Ich habe noch ganz kurz zwei Fragen an dich. Und zwar, was ist deine Empfehlung zum sich weiterbilden, wenn es um Rassismus und Diskriminierung geht?
Erstmal die Geschichte von Deutschland zu kennen, also die koloniale Geschichte erstmal von Deutschland zu kennen, die Rassismusgeschichte von Deutschland zu kennen und nicht nur, wir hören sehr viel über den Zweiten Weltkrieg und Antisemitismus, das ist sehr gut. Wir müssen auch über die kolonialen Geschichten von Deutschland hören, um halt den Rassismus gegenüber schwarzen Menschen erkennen zu können und auch zu verstehen, warum Deutschland ist es so momentan, so wie es ist, den eigenen Privilege zu erkennen. Privilege zu haben ist keine schlimme Sache an sich. Ist gut, wenn man privileged ist, aber den gewissen Awareness, den gewissen Bewusstsein zu haben, warum ich privilegiert bin, warum andere Leute nicht so privilegiert sind wie ich, ist auch ein sehr guter erster Schritt. Mit Menschen von anderen Menschengruppen zu reden und sie auch öffentlich ganz respektvoll und auch offen fragen, wie ist deine Erfahrung in dieser Gesellschaft? Wie ist deine Erfahrung in diesem bestimmten Sektor der Gesellschaft? Was hast du erlebt? Und auch dabei einen offenen Ohr zu haben und nicht sofort defensiv zu werden, weil es geht hier nicht um Schuld und es geht hier nicht um jemanden zu beschuldigen, sondern es geht um eine Conversation erstmal aufzumachen, überhaupt über das Thema zu reden, um zu wissen erstmal, wie weit gefächert und welchen Ausmaß dieses Problem an sich hat. Und dann können wir gemeinsam Lösungen finden.
Okay, und was ist deine Buch- oder Hörempfehlung? Also meine ist immer, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, von Alice Hastas. Was ist deine?
Noah So, Deutschland schwarz und weiß. Hat
Ah,
mein
okay.
Leben geändert.
Okay, Deutschland schwarz und weiß. Alle Leute lesen. Letzte Frage von mir an dich. Du bist am Ende deines Medizinstudiums. Du hast auch noch oder studierst gerade auch noch Politik dazu. Wahnsinnsfrau bist du. Wie geht's mit dir weiter? Wirst du als Ärztin tätig? Wirst du dich weiter einsetzen? Was passiert in deinem weiteren Leben mit dir?
Ich will sehr gerne weiter als Ärztin tätig werden. Ich mag den Patientenkontakt und ich mag auch den medizinischen Bereich. Und ich will auch gleichzeitig irgendwie verbinden, eine Advocate zu sein, also ein Human Rights Advocate, ein Menschenrechtsaktivisten zu sein. Vor allem im Bereich der Gesundheit. Also so Global Health and Human Rights Advocate wäre gleichzeitig auch klinische Ärztin zu sein, ist nicht so leicht. Mal schauen, wie es in ein paar Jahren aussieht, ob ich überhaupt das schaffe. Aber so, wenn ich von einem Traum rede, dann ist es das mein Traum.
Okay, super. Vielen, vielen Dank für dein Interview.
Danke, danke,
danke. Vielen Dank, Maria.
Was ist dir am meisten hängen geblieben, Timo?
Die Arztpraxis wahrscheinlich, also weil es so plakativ ist, im wahrsten Sinne des Wortes, einfach einen Zettel an die Praxis zu hängen, nee, dich behandle ich nicht, weil ich im Studium und im Alltag auch was ganz anderes lerne, nämlich natürlich darfst du als Arzt, Ärztin nicht einfach Patienten ablehnen.
Das ist so krass. Und ich meine, das ist natürlich richtig doll rassistisch, da erkennt man irgendwie rechte Züge oder recht ist einfach scheiße, einfach rechts. Aber was natürlich auch gefährlich ist, so dieses subtile, ne, dieser subtile Rassismus, diese festen Gedankenstrukturen, die man irgendwie oder Schubladen, die man hat, dass man als Ärztin oder als Pflegekraft irgendwie so denkt, ja, die Patientin, die übertreibt, weil sie kommt ja irgendwie aus Afrika und da übertreiben die immer oder halt irgendwie so eine Scheiße halt, dass man halt solche Muster im Kopf hat und deswegen einem dann keine Schmerzmittel gibt oder weniger Schmerzmittel gibt oder anders behandelt einfach, weil man halt so Schubladen hat und diese Schubladen müssen halt irgendwie gebrochen werden. So, deswegen beschäftigt euch mit euren rassistischen Strukturen. Jeder hat sie, ich habe sie auch.
Dieses Übertreiben haben wir gar nicht beim Namen genannt. Das habe ich vor ein paar Tagen erst von Omar gelernt. Da warst du auch dabei. Morbus Mediterranus nennt man das.
Ja, genau.
Oder Morbus, teilweise auch Bosporus, was eigentlich eine sehr rassistische Bezeichnung ist für eine Krankheit, Nicht-Krankheit. Also eine Krankheit, die es nicht gibt. Das wird aber manchmal
Erklär mal
so
kurz, was ist
dokumentiert,
das?
dass charakterisiert das Phänomen, dass in manchen Ländern zum Beispiel, ich nenne jetzt keine Beispiele, aber in manchen Ländern eben stärker gewehklagt wird über Krankheiten, über Verluste, über Tode, über vielleicht auch Schmerzen. Und dieses Wehklagen, also vielleicht dieses mehr expressionistische, dieses, ein Zeichen für mehr Schmerzen ist. Ist es aber natürlich
Und
nicht.
das macht man anhand des Herkunftsland fest.
Nicht des Landes, aber vielleicht der Region oder vielleicht auch der Hautfarbe oder der Sprache oder der Kultur, ja.
Das ist ja rassistisch, ne?
Ja. Und ich war,
Also
es
du kannst ja
gibt.
nicht, ich,
Ja.
also ich maße, also ich maße mir zu beurteilen, dass du nicht festmachen kannst, ob jemand mehr oder weniger Schmerzempfinden hat aufgrund seiner Hautfarbe oder seiner Herkunft. Was soll das?
Ja.
Und dass es dafür eine Diagnose gibt, die da einen Namen noch
Genau,
zu
es
hat?
gibt diese Diagnose halt nicht. Also sie ist nicht klassifiziert in irgendeinem Diagnosebuch, die es ja
Okay.
offiziell gibt, aber es ist ein geflügeltes Wort, was anscheinend
Ja.
mal verwendet worden ist und weitergetragen wird. Und es gibt auch keine
Ja,
Zahlen
krass.
dazu. Aber wenn ihr das eingebt, dann findet man auf Google überall Spiegel- und Fokusartikel zu Geheimbegriffe der Ärzte erklärt und sowas. Das ist natürlich was unterschwellig rassistisch ist und unterbunden werden
Ja.
sollte. Es gibt natürlich auch Empfehlungen, Tipps und Hinweise, wie sowas gemacht werden kann. Maria hat uns ein paar genannt, nämlich von der Bundesvertretung Medizinstudierender oder anderen Quellen. Es gibt aber auch Praxisratgeber, die wir euch gerne an die Hand geben möchten, in der Folgenbeschreibung verlinken, wenn ihr Entscheider, Entscheiderinnen im Gesundheitswesen seid, im Krankenhaus vor allen Dingen. Gerne einfach weiter teilen und zu eigen machen und weitererzählen. Ja, also das sind die Tipps, die wir quasi als
Ja,
Multiplikatoren weitergeben
ich
können,
möchte
ne?
genau, ich möchte auch noch mal so ein paar Tipps aussprechen, über die wir uns Gedanken gemacht haben. Und zwar erstens, wenn du Zuhörerin, du Zuhörer in irgendeiner Entscheiderposition oder Führungsposition bist, dann ist es umso wichtiger, dass du dich mit Rassismus auseinandersetzt, denn du kannst wirklich was verändern. Also überlege, ob du irgendwie Rassismus-Trainings oder Diversity-Trainings in deinem Krankenhaus, in deiner Krankenversicherung, wo auch immer, in welchem Unternehmen du arbeitest, anbieten kannst. Informiere dich dazu. Vielleicht kannst du eine Anlaufstelle für Rassismus und Diskriminierung bieten und einfach Raum dafür schaffen. Das hat Maria auch immer gesagt, dass es wichtig ist, dass man Raum für solche Probleme schafft und dass Menschen, die diskriminiert werden oder Menschen, die Diskriminierung mitbekommen, eine Anlaufstelle haben. Des Weiteren, wenn du jetzt nicht in einer Entscheiderposition bist, dann kannst du dich trotzdem mit Rassismus auseinandersetzen und solltest das tun. Und da kann ich zwei Bücher empfehlen. Und zwar einmal das Buch von Alice Hasters, nämlich was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Und das andere Buch Deutschland Schwarz-Weiß, der alltägliche Rassismus von Noah Sow. Beides Bücher, die ich, also das eine Buch habe ich gelesen, das andere lese ich gerade, Deutschland Schwarz-Weiß. Und genau, das sind nur Beispiele dafür. Ansonsten, sorry für den Monolog, aber hör dir einfach Menschen oder schau dir Menschen an, die einen People of Color Hintergrund haben, hör denen zu und schalt mal dein Köpfchen ein. So.
Schönes
Ja,
Abschlussstatement.
ich muss das mal kurz sagen.
Schalt mal dein Köpfchen an. Und ja, damit können wir das schwere Thema ausklingen lassen, wollte ich sagen. Und hoffen, dass wir damit nicht zu vielen Zuhörern schwere Stimmung, schlechte Stimmung bereitet haben, weil.
Nein, ich will gar keine schlechte Stimmung machen und ich glaube, dass viele schon ganz viel richtig machen und ich finde es toll, dass sich Leute damit auseinandersetzen, dass wir uns damit auseinandersetzen und es muss einfach mehr passieren. Mehr Diversity, mehr Gleichberechtigung, Leute. Tut einfach was dafür, dass es allen Menschen gleich gut geht, so. Ne?
Seid
Das
lieb
wollen wir alle.
zueinander.
Genau.
Ja,
So.
damit schließen wir diesen Podcast, würde ich sagen. Wir
Ja.
hatten viel Spaß in den letzten 2 Wochen, vor allen Dingen nach unserer Dingsfolge. Ich habe jede Menge Feedback bekommen nach unserer einjährigen
Talk dirty to
Jubiläumsfolge,
me.
Talk Dirty to Me. Jetzt steigen wir wieder in die Gesundheitsthemen ein und haben Corona nicht mehr so sehr im Fokus, denke ich. Es wird ab und zu natürlich noch aufploppen, jetzt gerade durch die Impfstoffdebatte, aber grundsätzlich sind wir jetzt weiter offen für unsere anderen Interview-Gästinnen und Gäste. Gästinnen sagt man nicht, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Ich
Man
habe
sagt nur
jedenfalls mal
Gäste.
geguckt, wie viele Gäste männlich waren, wie viele weiblich, und wir sind bei 52% zu 48%. Ist das nicht toll?
Ja,
Hashtag
juhu. Und
Diversity.
jetzt
Übrigens die
Hashtag
52%
Diversity.
weiblich.
Ja, voll cool. Ich meine, das ist schon irgendwie, also ich meine, ich freue mich darüber, aber irgendwie ist es auch traurig, dass wir uns darüber freuen müssen, weil alle anderen Podcasts machen das halt nicht so. Du hast mir ja auch andere Statistiken genannt, wo es auch gerne mal so 90 zu 10 aussehen kann bei bestimmten Krankenhaus-Podcasts. Ist natürlich schade. Deswegen, Leute, gönnt euch mal ein paar coole Frauen, gönnt euch mal ein bisschen Diversity. Die haben echt was zu sagen, so kann ich nur sagen, ja.
Nicht zu bestätigen.
Ja.
So,
Guti.
Steffi, ich mache mir jetzt
Timo.
eine Capital Bra Gangsterella Pizza und dann schreibe ich meine Masterarbeit. Dann sehen wir uns, hören wir
Ja, viel
uns in
Spaß.
spätestens 2 Wochen wieder, oder?
Ja, spätestens. Schön mit Öl.
Tschö.